Liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Schwesterlästern, einem Podcast, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut, der dank unserer Aufrufe wirklich phänomenale Bewertungen bekommen hat. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und jetzt höre ich mal auf, mir selber auf die Schulter zu klopfen und auch virtuell der Stefanie Ferch auf die Schulter zu klopfen. Das tut nämlich langsam weh, ist auch ein bisschen unangenehm. Ich meine, eine unserer größten Stärken ist ja die Bescheidenheit.
Richtig, ne? Die blauen Flecken an der Schulter, ich habe sie bedeckt.
Das wäre abgecovert mit Concealer. So, weißt du, wir haben heute wieder ein bisschen was vor der Brust. Also ich meine, das Internet, die Markenwelt und generell das Leben haben sich nicht lumpen lassen. Es gibt so viele schöne Themen, über die wir sprechen möchten und die wir euch aufzwängen möchten, dass wir, würde ich sagen, direkt loslegen. Oder Stefanie?
Finde ich eine gute Idee. Und wir wären doch nicht wir, wenn wir uns die News ARD hat 659 Social Media Accounts, wenn wir das an uns vorbeiziehen lassen würden. Also ich muss sagen, wir kennen es ja durchaus von unseren Kunden, dass wir in der Regel sehr viele Accounts vorfinden, wenn wir in ein Unternehmen kommen und da erstmal irgendwie durchgehen und mal sagen, so du raus und du raus. Allerdings, also die Zahl 659 ist auch mir
Das heißt,
neu.
Die hatten nämlich vorher dann 799 Social-Media-Kanäle. Und da musste dich ja irgendwie schon fragen, wow, wie hat man das denn hinbekommen? Also entweder stand da irgendwo ein findiger Geist und sagte, du, für alles, was wir so haben, potenziell haben könnten, wir sichern uns mal überall die Accounts. Und weil Internet, das macht man ja jetzt so. Oder es ist wirklich so dieses klassische Faszinosum, die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut.
Ich fürchte fast, es ist das. Also witzig finde ich auch, dann von diesen 380 Trilliarden Kanälen sind die Angebote von Funk ausgenommen.
Das gibt's auch gar nicht.
Das fand ich auch wirklich gelungen. Ja, wahrscheinlich ist es halt wirklich so, ich stelle mir das zumindest so vor, ohne natürlich jetzt Teil dessen gewesen zu sein. Es gibt ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das heißt jetzt auch just bei der ARD, sehr viele unterschiedliche Sendungen, ja. So, und dann wird halt auch bei der Sendung, die um 2 Uhr morgens stattfindet, genauso wie bei der Sendung, die um 12 Uhr mittags und bei der um 16 Uhr, jedes Mal mindestens 3 Kanäle pro Sendung. Da kommst du schnell auf 659.
Ich finde das Wahnsinn. Also auch nochmal, ich meine, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge war es drüber geredet, wie aufgeblasen dieser Apparat des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Ich meine, wir beide sind ja der Ansicht, dass er in der Form, wie er jetzt existiert, eigentlich gar keine Daseinsberechtigung mehr hat. Aber wenn du das noch hörst, ich meine, das kannst du doch niemandem vermitteln, der Rundfunkbeitrag bezahlt. Und ich meine, das ist ja eine Zwangsgebühr. Das ist ja nicht irgendwie sowas, so eine freiwillige Abgabe, weil man das geile Programm, so wie bei Netflix oder so oder bei Amazon Prime, so genießt. Auf ARD, ZDF und Konsorten. Du musst es ja tun, weil das in irgendeinem Rundfunkstaatsvertrag drinsteht. Nur der hat ja auch seine, sagen wir mal, seine Wurzeln in einer Zeit, wo ganz viel Propaganda gemacht wurde und wo es eben halt keine ausgewogene Berichterstattung und keine, sagen wir mal, neutrale Instanz in Sachen Massenmedien gab. Ich würde allerdings auch behaupten wollen, dass es bei ARD, ZDF und dem dritten Programm auch nicht mehr so ganz der Fall ist mit der Ausgewogenheit.
Ich finde das übrigens einen ganz spannenden Punkt. Ich habe letztens darüber gesprochen, dass ich wahnsinnig gerne auf RTL die Nachrichten schaue. Da wurde ich angeschaut, als wäre ich wirklich die Bakterie unterm Teppich. Habe ich gesagt, habt ihr das schon mal euch angeschaut? Das sind wirklich gut aufbereitete Nachrichten. Jetzt mal abseits dessen, dass Peter Klöppel jetzt ja leider geht, ja. Aber der hat ganz, ganz tolle Nachrichten da ins Leben gerufen. Und dann wurde so getan, als sei man wirklich das Allerletzte, wenn man nicht das Heute-Journal konsumiert, um sich Nachrichten reinzuziehen. Weil, Überraschung, ich möchte gerne meine Mental Health irgendwie noch ein bisschen aufrechterhalten. Und nach jeder Sendung von Heute Journal muss ich mir wieder ein bisschen was reinwerfen, damit es klappt. Ja, so, das muss man wirklich sagen. Da kommt ja eine schlechte News nach der nächsten. Da kann jetzt natürlich das Heute Journal nur bedingt was für. Aber ich will nur sagen, es gibt auch noch andere Sender mit guten Nachrichten. Aber was ich halt lustig finde, da wurden ja 140 Kanäle gestrichen. Jetzt mal abseits dessen, dass da ja immer noch mehr als genug jetzt da sind, frage ich mich, nach welchen Kriterien meinst du, wurde entschieden, dass es die 140 sind? Ich glaube, wenn wir zwei uns das Ganze angeschaut hätten, dann wären es eher 524.
Ich glaube auch, aber es kann natürlich sein, dass irgendwer mal gesagt hat, so, oder irgendein Azubi-Praktikant-Dingsbums hat dann gesagt bekommen, hör mal, guck dir mal all unsere 799 Social-Media-Kanäle an und dann schmeißt du die alle raus, wo es schon gar keine Sendung mehr zu gibt, weil wir die schon längst abgesetzt haben vor 10 Jahren. Die sind schon mal alle raus. Dann machst du noch alle, wo wir gar keine Fans haben, weil, braucht man dann ja auch nicht. Und den Rest machst du einfach so, wie du meinst.
Ja, oder? Genau, das gilt immer. Aber abseits dessen auch vielleicht, ja, und dann schmeißt du noch die raus, wo die Social Media Manager gekündigt haben. Da haben wir ja eh niemanden, der das macht.
Eben, genau. Und Also ich finde, das ist noch eine ganz tolle Herangehensweise. Es ist, ich finde das, aber was ja das Geilste ist, ne, was ja noch hinzukommt, ne, also ist nicht nur, dass sich das Öffentlich-Rechtliche oder beziehungsweise die ARD ist. Wir gehen ja nur, es geht jetzt ja nur um ARD, ne, mit diesen 799 ehemals Kanälen. Die gönnen sich ja auch noch 10 professionelle Orchester, 5 professionelle Chöre und 4 Big Bands, und da ist jetzt das ARD-Tanzballett auch noch nicht dabei. Da musst du dir mal reinziehen. Da zahlt man halt für. Ich möchte gerne, dass einer dieser Chöre jeden Morgen bei mir am Bett steht.
Ja, und vor allen Dingen, man muss sich ja auch mal, das finde ich ja immer so amüsant, gefühlt, wenn man einmal die GEZ nicht sagt, du wanderst in Bau, ne? Ich sag's, wie es ist, ne?
Sofort.
Also das
sofort,
ist ja,
aber nicht nach Deutschland Innenbau, nach Russland Innenbau.
Das ist ja mittlerweile, da muss ich sehr drüber schmunzeln, ist es ja so, dass wenn du in der KVB, das ist die Kölsche Bahn, ne, so, wenn du da mal schwarz gefahren bist, war ja auch, da hast du eine Chance, da musstest du unten in Neumarkt in diese Baracke und da einmal vorweisen, dass du entweder doch ein Ticket hattest oder musst das halt latzen. Und wenn du das nicht gemacht hast, ging es auch hinter die schwedischen Gardinen gefühlt, ne?
Du, das, ich glaube, die GEZ, also die Gebühreneinzugszentrale und das Finanzamt, die sind auch Bros. Ja. Die gehen auch nach Feierabend Kaffee trinken oder weiß der Geil, Lilith trinken. Weil wenn du ja einmal irgendwie versäumt hast, zum Beispiel, den Umsatzsteuervorauszahlung oder Einkommensteuer oder
was,
so rechtzeitig zu überweisen. Oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, dann bist du ja wirklich eine Persona non grata. Du bist dann ein schlechter Steuerzahler. Und ich wette,
du bist eigentlich nur geduldet in diesem Land.
Richtig, genau. Du bist eigentlich kurz vor der Abschiebung, weil du ein schlechter Steuerzahler bist, ein schlechter Mensch. Und damit wirklich hast du keinen Wert für diese Gesellschaft. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Rundfunkbeitrag und der GEZ. Also es würde mich nicht wundern, wenn die GEZ und das Finanzamt in Deutschland was am Laufen hätten.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Du hast jetzt gerade schon jetzt könnte ich schon so viele Brücken zu den ganzen anderen Themen bilden. Du hast den Ball auf den Elferpunkt gelegt für ein anderes Thema, über das wir auch noch sprechen wollten. Nämlich, du hast ja gerade gesagt, du bist dann ein Mensch ohne Sinn, ja, ohne richtigen Mehrwert für die Gesellschaft. Du könntest das aber noch aufwiegen, weil du hast ja 2 Kinder, ne? So. Das heißt, du hast aktiv dazu beigetragen, dass die Geburtenrate, die, wie wir ja jetzt seit ein paar Tagen wissen, auf Stand 2009 runtergegangen ist, dass das vielleicht zumindest nicht auf den Stand von 1950 runtergegangen ist. Vielleicht könnte man das wieder so ein bisschen aufwiegen als Argument. Also es geht, vielleicht einmal das Thema noch mal so ein bisschen zu erklären. Es wird ja immer die monatliche Geburtenrate in Deutschland erfasst. Und die war, ich würde mal sagen, ab 2012 eigentlich auf einem guten Weg, muss man ja mal sagen. Ne? Vor allen Dingen von dem Hintergrund des demografischen Wandels hat man wirklich gedacht, ach, es läuft alles scheiße, aber in Sachen Geburtenrate läuft's. So, und dann so ab 2016 ging es wieder so ein bisschen bergab bis 2020. Und die These ist ja, dass durch Covid die Leute sich wieder mehr auf die Familie besonnen haben und irgendwie es sich zu Hause gemütlich gemacht haben und es dann wieder zu einem Anstieg der Geburtenrate kam. Ja, und was soll man sagen? Das letzte Jahr war nicht gerade zuträglich an der Stelle, sodass die Kurve wirklich abgekracht ist, das muss man wirklich so sagen, auf den Stand des Jahres 2009. Und jetzt du mit deinen Theorien, warum das so ist.
Boah, ey, was eine Einleitung. Ja, aber ich bin ja zumindest froh, dass ich etwas beitragen könnte zu unserem schönen demokratischen Sozialstaat, dass ich nämlich den demografischen Wandel mit meinen 2 Kindern fast aufgehalten habe.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht. Ja, also die These war ja, wie du schon sagtest, im ersten Lockdown seien die Menschen ein bisschen näher zusammengerückt, insbesondere die heterosexuellen Menschen, die miteinander Kinder machen. Ja, also, und offensichtlich hat es dann ja wohl auch geklappt, ganz gut. Aber dann kam ja nicht nur der erste Lockdown, sondern auch noch irgendwie der zweite und der dritte. Und dann kam die Impfung. Und die Theorie halt hinter diesem Abfall der Geburtenrate ist, dass das auch eine große Rolle gespielt hat bei der Entscheidung, ob man noch Kinder zeugen möchte oder nicht oder ob man überhaupt ein Kind machen möchte oder nicht. Man wollte die Impfungen abwarten. Das war ja natürlich also auch vor dem Hintergrund, bist du schwanger, sollst dich impfen lassen, willst du schwanger werden, man weiß nicht, was dann passiert. Das kann irgendwie ein Grund sein. Man darf ja nur nicht vergessen, es kam ja so ein bisschen alles Knall auf Fall. Es kam Covid, dann kam halt der ganze Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Dann kam die Inflation.
Inflation.
Also man hat ja schon durchaus ein paar Themen, wo man sagt, in Deutschland ist man jetzt nicht so wahnsinnig grundentspannt. Wenn man sich dann noch ein bisschen tiefer mit den Themen beschäftigt, habe ich, also ganz, ganz hart gesagt, auch eher so meine Bedenken. Aber wäre ich wirklich so pessimistisch unterwegs, dann hätte ich gar keine Kinder machen dürfen. Weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie es mit unserem Land so weitergeht. Ich finde auch nicht, dass an allen Stellen sehr gute Entscheidungen getroffen werden und tatsächlich eher Entscheidungen getroffen werden, die sehr, sehr negative Konsequenzen auf lange Sicht haben können. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob meine beiden Kinder zum Beispiel in Deutschland wirklich erwachsen werden. Also ob wir da nicht irgendwie vielleicht schon woanders sind. Das kann gut sein. Und vielleicht haben ähnliche Gedanken auch andere Menschen, die eigentlich Kinder machen wollten, aber sich dann gesagt haben, lieber nicht.
Ich habe nochmal abgewogen, ich fühle es nicht. Also das Ding ist ja auch, das ist ja auch eine These, dürfte dir ja auch bekannt sein, dass es jetzt, wie soll ich es mal formulieren, dass Kindertagesstätten heutzutage jetzt nicht wirklich ein personell sicheres Umfeld sind. Das heißt, auch da ist ja der Fachkräftemangel angekommen, würde ich mal so sagen, zuzüglich zu den 8 Trilliarden Viren und Bakterien, die das Ganze nochmal ein bisschen verschlimmen. Aber ich glaube, das ist halt, also könnte ich mir zumindest vorstellen, auch echt ein Grund, warum man sich das überlegt, wenn man jetzt nicht in der Situation ist, dass jetzt irgendwie beide Elternteile sich 2 Jahre erstmal rausziehen können, dann ist das wirklich auch echt ein Ding so. Ne? Also könnte schon auch ein Argument sein, warum man sich das zumindest 2 bis 3 Mal überlegt.
Das wäre aber ganz schön tragisch. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht eher so ein Städteding ist. Ne? Also dass es vor allem in den Städten oder in den Ballungsräumen, gibt es ja wirklich einen Betreuungsmangel, je nachdem in welchem Bundesland beziehungsweise in welcher Stadt man ist, ist das Ganze auch nicht billig. Ne? Unsere Nachbarstadt, das schöne Düsseldorf, hat ja zum Beispiel, erhebt ja gar keine Gebühren, während man in Köln arm wird dabei. Also das ist schon richtig krass.
Das ist der einzige Grund, warum Düsseldorf so viele Einwohner hat, möchte ich kurz erwähnen.
Das Schönste an Düsseldorf ist die Kinderbetreuung und die Autobahn nach Köln, oder was?
Ja, exakt. So ist es doch schön zusammengefasst. Der Karlsplatz mal ausgenommen.
Ja, okay, da kann man mal hingehen. Weiß ich gar nicht. Also wenn man Kinder machen möchte, also wenn man da richtig Bock drauf hat und sagt, ich will jetzt Familie, dann spielt, glaube ich, dieses Betreuungsthema erstmal keine Rolle. Also ich kenne zumindest nicht so wahnsinnig viele Eltern, auch Kölner Eltern nicht, die so weit denken.
Ja, aber ich glaube, das Ding ist halt auch so ein bisschen, kommt wahrscheinlich auch darauf an, könnte ich mir zumindest vorstellen, in welcher Situation man sich befindet. Ne? Also wie krass bist du darauf angewiesen, dass dein Kind halt wirklich jeden Tag in die Kita geht und dann nicht um 10.30 Uhr der Anruf kommt, müssen jetzt abholen. Ne?
Also ich sag mal so, auch wenn der Mangel an Betreuungsplätzen recht groß ist, er ist insbesondere dort groß, wo es in der Kita schön ist. Es gibt relativ viele freie Kita-Plätze und das weiß ich aus eigener Erfahrung in Kindertagesstätten oder bei Stellen, sagen wir mal, wo es eher brennpunktmäßig ist.
Stimmt, das hast du mal erzählt.
Das habe ich mal erzählt. Wir waren ja selber mit unserer Tochter 1 Jahr lang in so einer Kita, bevor wir dann gewechselt sind, weil wir irgendwie doch dachten, ach, so ein klein bisschen heile Welt wäre dann doch ganz schön für das Kind. In der ersten Kita haben wir eine andere Erfahrung gemacht. Aber da waren dann auch pro Gruppe 3, 4 Plätze teilweise frei. Also es gibt schon die Plätze, aber halt nun mal nicht in den Kitas, wo es halt wirklich nett und schön ist und wo du sagst, ach, da gebe ich mein Kind einfach...
Wo es Bio-Pfannkuchen gibt.
Ja, noch nicht mal Bio-Pfannkuchen, aber wo du dein Kind abgibst und morgens sagst, da habe ich auch ein gutes Gefühl dabei. Nicht, dass da was Schlimmes passieren würde, aber du merkst ja auch selbst deinem Kind irgendwie an, so geht es da jetzt fröhlich hin und mit leichtem Herzen oder geht es da so hin, weil das muss. Ne? Und da gibt es schon wirklich große Unterschiede. Aber es kann, ja, vielleicht kann es sein, dass das irgendwie eine ursächlich ist. Die Frage ist aber, was tun wir dagegen? Was Richtig. Tun wir dagegen? Wie motivieren wir deutsche Männer und Frauen und alle dazwischen und darüber hinaus, mehr Kinder zu zeugen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube der Gedanke, dass das auf einen Faktor zurückzuführen ist, der ist, glaube ich, schon Jümmels, ne? Weil, also es ist ja immer ein Zusammenspiel. Zum einen ist es ja hyperindividuell und zum anderen sicherlich auch ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Ich glaube, das wäre jetzt auch ein bisschen zu simpel und einfach zu denken, irgendwie, es ist nur der Mangel an Kitas, warum die Kurve so aussieht, wie sie aussieht.
Nee, ist auch nicht. Und du kannst noch nicht mal sagen, okay, wenn ich viele Kinder habe, dann habe ich auch wirklich wahrscheinlich größere, mehr Rente. Gibt's leider auch nicht.
gibt's auch nicht mehr. Also die Gründe sind schon in der Tat überschaubar. Man muss schon stark an den, an den Willen des Menschen irgendwie appellieren, sich fortpflanzen
Richtig.
Zu wollen.
Also ich würde auch grundsätzlich jeder, der das so überlegt, erstmal mit meinem Partner so üben. Also nee, jetzt nicht Kinder machen üben. Also könnt ihr auch üben, aber ich meinte jetzt eher so, gemeinsam braucht man ja eine recht feste Basis, weil so ein Kind oder Kinder, die prüfen einen da schon ganz gut. Aber ich würde zum Beispiel erstmal mit so einer Zimmerpflanze anfangen. Erstmal sowas Unproblematisches wie eine Juckerpalme zum Beispiel. Oder so eine Orchidee, die ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Ne? Die möchte gern zwischendurch mal gebadet werden und so. Und dann kann man sich ja an so Sachen wagen, die so ein bisschen komplexer sind, ein Wellensittich. So.
Ja, finde ich gut.
Ne? Und dann Sachen, die noch ein bisschen komplexer sind, könnte man jetzt sagen, irgendwann vielleicht ein kleiner Hund oder dann vielleicht auch mal ein größerer Hund. Und wenn das alles gut funktioniert und man sich dann auch noch nicht komplett in die Wolle gekriegt hat über Zuständigkeiten, dann, finde ich, nähert man sich schon sehr stark dem Zustand an, in dem man sich befindet, wenn man ein Kind bekommt.
Wichtig, wir wollen an der Stelle nicht dazu aufrufen, sich ein Tier zu holen, nur um den Beziehungsstatus auszutesten, weil da kommen wir wieder vom Regen in die Traufe, nämlich zu den vollen Tierheimen. Das wollen wir nicht. Ja?
Nein.
So. Aber der Gedanke dahinter ist schon durchaus valide, zumindest mal die Beziehung, Ehe, whatever, auf eine gewisse Probe zu stellen, um zu schauen, ob es passt. Ne?
Richtig. So. Genau. Ja. Und wenn man gar keine Streitthemen mehr hat, dann kann man ja als Input von unserer Seite mal das neue Trikot der Fußballnationalmannschaft nehmen. Und ich glaube, dann hat man Gesprächsstoff. Für eine Überleitung, oder meinst du? Ne?
Wirklich, also heute läuft's.
Heute läuft's. Kennst du, genau. Ja, also das neue Trikot der Fußballnationalmannschaft, der Herren, ist raus. Ja, pünktlich zum neuen Turnier. Aber sagen wir mal so, die Welt, das Internet im Speziellen und die Marketing-Bubble an sich sind sehr gespaltener Meinung, was das betrifft, was da Jungformat Sports und Adidas und der DFB sich ausgedacht haben. Erklär doch mal, warum, Stefanie.
Ja, also wir sind auf jeden Fall, glaube ich, angekommen in Ischow-Vierhausen. Ja, das ist, die ganze Welt ist eine einzige Ischow-Vier-Bubble.
Genau, Ischow-Vierhausen ist das Dorf, durch das die Sau immer getrieben wird, falls sich jemand
Richtig.
Mal gewundert hat.
Also wir können das auch nochmal versuchen, auf der Landkarte euch ein bisschen näher zu bringen und nochmal zu lokalisieren, wo sich Ischow-Vierhausen so befindet. Naja, also es geht ja letztendlich darum, dass der Deutsche an sich gerne sein Trikot in den Deutschlandfarben vorstellt. Ne? So wie das beim Wunder von Bern auch schon der Fall war.
Also
so.
Weiß und Schwarz?
Ja, Brühmglanze und so, ne?
Ja.
Naja, auf jeden Fall. gab es aber, ja, auch wenn man das nicht vermutet hätte, ein rosa Trikot. So.
Rosa-lila.
Rosa-pink-lila.
Rosa-lila,
so. Richtig. Und das ist bei dem einen oder anderen, ne, die ganze Jut angekommen. Bayern hat sich daraufhin überlegt, das Gendern zu verbieten. Nein, Spaß.
Glaub, der Söder, der war so angepisst, dass er gesagt hat, was? Nein, das reicht. Bis hierhin und nicht weiter.
Ja, man hat sich darüber echauffiert, dass das Trikot ja nicht nach Deutschland aussieht. Also es gab unterschiedlichste Argumente. Das würde auch nicht zum Fußball passen. Es gab, wie gesagt, unterschiedliche Argumente dafür und dagegen. Ich würde mal sagen, wieder unterschiedliche Lager und Bubbles stehen sich an dem Punkt gegenüber. Aber ich glaube, so summa summarum kann man sagen, auf LinkedIn sagt auf jeden Fall ungefähr so jeder Mensch, das ist aber doch ein tolles Trikot und die Message, die dahinter steht, ist doch auch klasse. Und dass die Ultras jetzt nicht unbedingt über ein pinkes und lila Trikot freuen, war auch irgendwie zu erwarten.
Aber es sind ja nicht nur die Ultras, die es nicht so doll finden. Nee, es sind nicht nur die Ultras. Otto Normal-Fußballfan findet es
auch nicht so.
Auch nicht so richtig doll. Was sollte denn die Message sein hinter der Farbwahl?
Die Frage ist ja, ob es da überhaupt eine Message gab oder ob man sich einfach gedacht hat, lass mal was anderes machen.
Ich habe ein bisschen den Verdacht, weil ich konnte jetzt auch nicht konkret ein Statement finden, wo man gesagt hat, wir wollen mit dem Trikot dieses und jenes ausdrücken. Aber im Nachhinein wurde eine Message reininterpretiert, nämlich von denjenigen, die es nicht gut fanden und die Farbwahl etwas zu nah an der Transgender-Flagge fanden. Richtig.
Zu woke, zu unmännlich.
Zu unmännlich. Ich muss sagen, ich bin ja manchmal beim Fußball, auch wenn ich zum ersten FC Köln gehe und der ein oder andere meint, das sei kein Fußball. Für uns ist das Fußball, für uns ist das Lokalpatriotismus und wir machen das wegen dem Brauchtum. Und ich war letztens bei einem Spiel, ein Lokalderby gegen Leverkusen. Und die Gastmannschaft, die Leverkusener, die hatten Trikots an. Ich glaube, es war so eine Art Neonfarbe, Neongelb, Neonpink, ich weiß es nicht mehr ganz genau, oder die Schuhe. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit auf den Rasen geguckt und versucht, das Spiel zu verfolgen. Und ich war maximal irritiert, weil ich die ganze Zeit diese Schuhe gesehen habe, die sich vom Grün so wahnsinnig krass abhoben. Und ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, diese Farben, die machen mich total wirr. Ich kann mich überhaupt nicht auf den Ball konzentrieren und ich weiß überhaupt nicht, was ist jetzt hier wo? Das ist ja noch schlimmer als beim Eishockey. Beim Eishockey bin ich ja wirklich völlig lost, ne? Ich kann den Puck auch nicht.
Man sieht halt auch gar nicht, wo der Puck ist. Nein. Muss man jetzt halt wirklich auch mal sagen.
Ich sehe die ganze Zeit nur Leute aufstehen, sich hinsetzen, aufstehen, aufs Eis, vorm Eis und bla bla bla. Ich weiß gar nicht, was abgeht.
Sich gegenseitig ins Maul hauen, gegen die Bande schubsen. Ja, ich verstehe das
auch nicht. Ja, also es ist so schnell, du kannst, wenn du dann nicht trainiert bist und auch das Spiel an sich nicht verstehst, weißt du gar nicht, wo du gerade bist. Beim Fußball geht es mir eigentlich gar nicht so. Das ist ja ein relativ, also bei den Ballsportarten aus meiner Sicht relativ langsamer
Simpler,
Sport. So.
Ja.
Aber wenn dann die Mannschaften irgendwie so Accessoires, Schuhe, Ausstattung, wie auch immer anhaben, dass die so knallig herausstechen, finde ich es auch da sehr schwer, mich zu konzentrieren. Und ich finde jetzt bei dem neuen Nationaltrikot, also ich habe nichts gegen Pink und Lila und Rosa, aber ich finde, es ist keine gute Trikotfarbe. Also für ein Spiel. Ja, also nur wenn ich mir das Grün des Rasens und wie sich das so abhebt und so, ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn ich das dann vielleicht auf dem Bildschirm sehe, ob das vielleicht ganz toll und ganz spannend ist, da so pinke Männchen durch die Gegend flitzen zu sehen. Ich kann es mir nur gerade nicht so richtig vorstellen.
Ich frage mich, ob das nicht auch wieder so eine Scheinheiligkeitsaktion ist. Ne? Weil man darf jetzt ja auch nicht vergessen, der Deutsche Fußballbund ist jetzt auch nicht gerade für seine Toleranz bekannt, muss man schon mal so sagen. Es gibt ja durchaus auch homosexuelle Spieler, die sich weiterhin echt schwer tun, damit sich zu outen, weil sie genau wissen, sie bekommen sowohl von den Fans als auch vielleicht auch von dem einen oder anderen Kollegen eins ob de Mütz. Und deswegen, das hat für mich halt schnell wieder so ein, wie gesagt, mir geht es jetzt auch nicht um Rosa oder Lila, sondern schnell wieder sowas von Scheinheiligkeit. Und das nervt mich eher. Das hat dann wieder sowas wie, wir wissen doch, wie wir sie irgendwie rumbekommen, die woken People da draußen. Und deswegen machen wir das jetzt pink.
Ja, ich meine, diese ganze Diskussion gab es ja schon beim letzten internationalen Turnier. Ich meine, Deutschland hat abgesehen davon, sagen wir rein sportlich, keine gute Leistung gebracht. Und war halt vor allem gar nicht wegen der Sportlichkeit oder wegen des Fußballs im Gespräch, sondern wegen im ganzen Thema rund um Pride, Gleichberechtigung, also all diese Themen, die dort besprochen wurden, weil in einem Land gespielt wurde, wo insbesondere homosexuelle Menschen oder queere Menschen kein gutes Standing haben, um es mal harmlos auszudrücken, sondern eher sich großen Anfeindungen und Gefahren gegenübersehen. Und die deutsche Nationalmannschaft meinte ja, ohne Absprache mit dem DFB zunächst, sich dagegen positionieren zu müssen oder ein Statement setzen. Und sagen wir mal so, im internationalen Fußball als auch in den Gesprächen, die dann stattfanden und der Media-Coverage, die dazu geschah, kam Deutschland nicht so richtig gut weg. Also es war...
Nee, es wundert mich aber auch nicht.
Nee, es wundert mich auch nicht. Und ich habe so ein ganz klein bisschen Sorge, dass jetzt gerade wieder das Gleiche passiert, dass man sich selber unglaublich, sagen wir mal, edelmütig fühlt. Weil ich meine, die Botschaft und der Sinn dahinter ist ja gut. Das ist ja ehrenwert. Aber ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Ob man nicht wieder in das Gespräch reingeht oder und darüber gesprochen wird, weniger wie gut wir Fußball spielen, sondern eher wie wichtig es uns ist, politische Statements andauernd zu setzen. die sonst auch vielleicht keiner wirklich mitgeht.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also wenn die denn dann mal authentisch wären, da würde ich ja auch noch sagen, ja komm, ne, ja, vielleicht brauchst du das. Nur die Frage ist halt auch wirklich, ob sie sind. Also ich zitiere ja wirklich sehr ungern Uli Hoeneß, aber ich finde, er hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Das sind doch alles Dinge, die völlig Wurst sind. Die können auch mit nacktem Oberkörper und etwas Aufgemaltem spielen. Das sind doch Nebensächlichkeiten. Finde ich eigentlich gelungen.
Ja, also...
Also wenn man sich, wenn man die Zeit hat und die Muße, sich darüber zu streiten, ob das Trikot jetzt pink, lila, ockerfarben, magenta ist, dann scheint es ja auf jeden Fall fußballerisch echt gut zu laufen. Ne? Also das könnte man ja auch mal diskutieren, so mal ganz nebenbei, wenn man die Farbe des Trikots jetzt mal außen vor lässt. Aber ja, ich glaube, also so wie ich diese Diskussion wahrgenommen habe, ist es halt auch so ein bisschen dieses... Jetzt versuchen wir halt wieder besonders offen zu sein, aber sind wir es eigentlich wirklich?
Vielleicht war ja auch die Diskussion einfach, guck mal, wir haben so ein bisschen das Problem, Freunde, uns gehen die Farben aus. Weiß hatten wir, grün hatten wir. Ja, was sollen wir sonst machen? Schwarz hatten wir, glaube ich, auch mal. Wir können nicht orange nehmen, dann verwechselt uns jeder mit den Niederländern. Gut, die sind zwar nie dabei, aber nicht, dass einer denkt, wir wären die. So, gelb kannst du auch nicht gehen, dann denkst du, was hat denn jetzt der BVB hier verloren? Geht ja gar nicht. Das ist ja ein falsches Turnier.
Sonja Kraus hat ihr Wheel bedient, ne? So, und das ist halt bei Pink stehen geblieben. Ich glaube, sowas wird es halt gewesen sein.
Meinst du, die haben so geknobelt, ne? So Stöckchen gezogen oder Streichhölzer gezogen? Mhm. Und jetzt ist es Pink. Schon. Ja, also man muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, keine andere Mannschaft würde jemals auf die Idee kommen,
schon
pinkes Trikot zu wählen?
Doch, es gab schon welche. Ja? Es gab schon mal pinke Trikots, ja, habe ich auch eben nachgeschaut, das gab es offensichtlich schon.
Bei einem internationalen Turnier?
Ich glaube ja, ich glaube schon.
Okay.
Zumindest habe ich es irgendwo gelesen, aber also letztendlich ist es ja auch so völlig egal, was ich denke mir halt, wenn die gewinnen, dann sollen sie halt im pinken lila Trikot spielen, so, ne? Ich finde halt wirklich nur die Frage, wie authentisch ist das Ganze? Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, vor dem Hintergrund auch dessen, dass sich ja in Sachen Marke da auch was ändert.
Oh ja, oh ja. Also ich meine, das könnte auch eventuell ganz zufälligerweise miteinander zusammenhängen, dass der DFB verkündet hat, wenn man den Berichten glauben mag, ohne Absprache mit dem Zulieferer Adidas, Trikotsponsor, nee, nicht Trikotsponsor, aber dem Trikotproduzenten Adidas, dass die Kooperation nach 77 Jahren endet. Nämlich Ende 2026 wird es vorbei sein mit der Partnerschaft zwischen dem DFB und Adidas und dann wird es einen neuen Ausstatter geben. Und Adidas meldete sich auch zu Wort und sagte, ja, es kam jetzt ein bisschen überraschend, weil ich meine, wir liefern ja noch bis 2026, warum man ausgerechnet jetzt das mal rausposaunen musste, wo das neue Trikot so in der Kritik steht. Es könnte einen Zusammenhang geben.
Ja, finde ich auch wieder so ein, also manchmal frage ich mich halt wirklich, was geht in den Köpfen von den Menschen, die für die Kommunikation verantwortlich sind in Unternehmen, eigentlich vor sich, ja, so. Warum muss, ich finde es auch einfach strategisch so unfassbar dämlich, das genau jetzt irgendwie zu announcen. Und lustig finde ich aber irgendwie, ich meine, da könnt ihr ja wirklich mal Popcorn auf dem Sofa sitzen und mir das Ganze anschauen. Ich finde das ja auch teilweise höchst amüsant, wie sich dann wieder diese Lager bilden. Dann gibt es doch wieder die, das war jetzt auch, ich habe mich wieder ein bisschen geschämt, muss ich ehrlich sagen, Karl Lauterbach, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Habeck und Lauterbach haben sich ja auch dazu geäußert und haben gesagt, dass sie das halt wahnsinnig traurig und bedenklich finden, dass jetzt jemand, natürlich auch ein deutsches Unternehmen, da gibt es so eine lange gemeinsame Historie, dass das jetzt irgendwie nicht weitergeführt wird und das ist ja auch noch ein Ding, nämlich der neue Partner an der Stelle Nike ist. So, und damit nicht das deutsche Unternehmen, sondern ein international tätiges Unternehmen. Und ja, das hat weder den Politikern gefallen, noch vielen Deutschen da draußen. Und ich kann das auch irgendwie nachvollziehen. Ich habe das auch immer als eine total ehrliche und schöne Kooperation eigentlich wahrgenommen. Und du und ich, wir sind jetzt überraschenderweise nicht älter als 77. Das heißt, wir kennen es ja auch nur so, ja, und nicht anders.
Ja.
Und ich finde das persönlich wirklich auch total schade. Ich muss aber auch sagen, auch da wieder, ich glaube, der Deutsche hält Fußball einfach auch wahnsinnig gerne für so, lass uns zu 12 auf dem Bolzplatz treffen, Ding.
Ja.
Also die denken gefühlt immer noch, das sei etwas nicht Wirtschaftliches oder nichts Unternehmerisches. Ich kann das gar nicht erklären. Also das ist immer noch, wir treffen uns im, wie heißt es hier, Fritz-Walter-Stadion, ist das in einem kleineren Stadion in Köln zusammen und dann sind da ein paar Jungs auf dem Platz und dann spielt man gegeneinander und danach wird lecker gegessen.
Ja, Fußball ist, glaube ich, es ist vielleicht auch ein Grund für diese etwas ausufernde Diskussion um die Farbe des Trikots und auch um die Partnerschaft zwischen Adidas und dem DFB. Fußball ist so fest verankert in der deutschen Identität, dass es, glaube ich, immer sehr schnell sehr emotional wird. Ich meine, die Jungs, ja, die, viele, viele Jungs, kleine Jungs, die spielen halt Fußball im Verein. Man geht auch, wenn man dann irgendwie, weiß nicht, studieren geht oder dann im Job ist, man geht trotzdem mit seinen Freunden nochmal kicken oder schließt sich dann später nochmal einer Altherrenmannschaft an, auch die Frauen natürlich. Frauenfußball hat in Deutschland so einen riesengroßen Aufschwung erlebt in den letzten Jahrzehnten schon, muss man sagen. Es ist einfach, es steckt so tief in uns drin und wenn daran gerüttelt wird, ob jetzt sei es durch die Trikotfarbe, mit der sich nicht viele identifizieren können oder der Deutsche an und für sich, ich weiß es ja nicht, oder halt eben so eine Marke wie Adidas, auf die man, glaube ich, auch sehr stolz ist in Deutschland. Ja, es ist eine Wahnsinnsmarke, die super viel Power hat und auch für so viel steht. Wenn das dann endet, dann fühlt sich der Deutsche, glaube ich, gekränkt oder sehr getroffen in seiner Fußball-Identitätsehre. Ja. Und dann haben wir eben diese Diskussion. Aber nun.
Ich finde, eine Ausprägung dessen ist ja auch diese ständige Diskussion rund um Investoren.
Ja.
Ne, der Deutsche hätte ja gerne, dass es keine Investoren gibt und dass jeder Verein eine Historie von 8000 Jahren hat. Und die halt nicht irgendwie neu aus dem Boden kommen über irgendwelche Leute, die Geld verdienen wollen, sondern dass das halt alles ganz traditionell und ursprünglich bleibt. Aber das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, ne? Ob man das glaubt oder nicht. Und das merkt man dem halt auch an. So, ich glaube, so kann man es auch einfach zusammenfassen. Was ich halt spannend finde, wer hatte da eigentlich nicht mehr Bock auf den anderen? Weil wir sagen ja die ganze Zeit so, der Deutsche Fußballbund hatte keinen Bock mehr auf Adidas. Wissen wir das? Vielleicht hatte ja auch Adidas keinen Bock mehr auf den Deutschen Fußballbund.
Naja, ich meine, die Verträge werden ja immer nur für eine bestimmte Zeit geschlossen. Und wenn man sich gut versteht, dann ist das so, jetzt nicht per Handschlag, aber es gibt dann ein Verständnis darüber, dass es quasi weitergeht. Und vielleicht verhandelt man dann noch so ein bisschen an den Modalitäten. Aber es kann natürlich sein, dass vielleicht auch Adidas sagt, nö, also vielleicht wollen wir uns in einem anderen Sport strategisch lieber ausrichten. Welcher Sport auch immer das sein soll, Tennis vielleicht, aber hat jetzt halt, sagen wir mal, flächendeckend vielleicht noch nicht so ganz viele Fans in Deutschland, oder?
Leider. Ich glaube, also es hat schon zugenommen, dadurch, dass insbesondere ja auch, muss man sagen, die deutschen Männer da irgendwie, beziehungsweise eigentlich fast nur einer, da wirklich irgendwie aktiver und erfolgreicher geworden sind. Aber ich finde das einen total wichtigen Punkt, weil jedes Mal, wenn wir dann erfolgreich sind, auch in Sachen Handball oder auch beim Eishockey, dann sieht man ja auch, dann flammt ja wieder so ein bisschen was total Schönes und Positives auf. Also dann gibt's wieder so dieses Stolzgefühl. Und das finde ich eigentlich total schön. Und gefühlt ist das eher beim Fußball eher auf dem Rückzug.
Ja.
Also wir sind ja eigentlich, starten wir in ein Turnier und die Hälfte sagt schon wieder, komm eh nicht weiter, scheiße. Und der Rest hat noch so ein Fünkchen Hoffnung, dass wir es in das Halbfinale schaffen. Und das finde ich irgendwie schade. Das ist bei anderen Sportarten häufig anders.
Es kann natürlich auch sein, dass gesagt wurde oder dass der DFB grundsätzlich kritisch dem Trikot gegenüberstand. Und aber Jungformat Sports und Adidas dann gesagt haben, nein, komm, wir machen das jetzt.
Das ist ein Marketing-Gag.
Nein, mal so ein richtiges Statement setzen und so. Und man fühlte sich aber dennoch, man hat dann vielleicht beim DFB gesagt, ja, wir machen da jetzt so ein Zugeständnis, wir machen das jetzt mal gucken. Aber
ein Kopf muss rollen.
Ja, und wenn uns das um die Ohren fliegt, dann müssen wir gucken, was die Konsequenzen sind. Vielleicht ist tatsächlich dieses Announcement oder die Entscheidung, der Vertrag wird nicht verlängert mit Adidas, die Konsequenz des schlechten Feedbacks.
Ja, wir wissen es nicht.
Man weiß es nicht. Also,
man weiß es
nicht. Was man aber ganz sicher weiß, ist, dass der Elon Musk jetzt immer mehr Bekanntschaft macht mit Good Old Germany.
Und er denkt sich so, Maradjot, schwing de Hut.
Ja, wirklich, der sich nur noch denkt, scheiße. Wer oder was hat mich denn da geritten, als ich meinte, ich müsste ein Werk in Deutschland aufmachen? Welcher kleine Engel, welcher kleine Teufel saß mir da auf der Schulter, dass ich meinte, das sei eine gute Idee, in Deutschland irgendwas starten zu wollen? Steffi, hau raus, was ist passiert?
Ja, also er hat sich ja erstmal vor, ich glaube 2 Wochen waren es oder anderthalb, sich mit Ökoterroristen auseinandersetzen musste, die im Wald ein Camp aufgeschlagen haben. Und da kam es ja zu einem großen Feuer. Übrigens, glaube ich, im Millionen- oder Milliardenbereich der Schaden. Also auch jetzt kein Lagerfeuer, was ein bisschen außer Rand und Band geraten ist. Und ja, jetzt ist es so, dass er sich mit der IG, ich muss schon so lachen, weil das Thema einfach so lustig ist, mit der IG Metall beschäftigen muss, weil im Gegensatz zu dem Umfeld, in dem er sonst so tätig ist, ist das ja in Deutschland so, eröffnest du ein größeres Geschäft, ne, dann musst du dafür Sorge tragen, dass es einen Betriebsrat gibt, dass es eine Tarifvereinbarung gibt und das kennt der Elon so nicht, ja. Und der Elon ist außerdem auch der Meinung, er ist nämlich der Meinung, dass sowas wie Tarifverträge, das spaltet nur die Belegschaft, er hätte dafür kein Verständnis. Ich muss jetzt ja mal ganz ehrlich sagen, ich verstehe schon irgendwie den ursprünglichen Sinn von derartigen Agreements, aber ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, was so Betriebsräte und Co. angeht, ich habe da nicht die besten Erfahrungen mitgemacht, weil wenn ich in ein Unternehmen jetzt reinkomme oder du, dann wollen wir ja in der Regel Veränderungen herbeiführen, positiver Art, ja? So, und das meint vielleicht dann auch, dass ein neues Tool eingeführt wird oder dass ein Team umstrukturiert wird oder. Und wie soll ich mal sagen, der Betriebsrat ist da häufig nicht sehr hilfreich. An der Stelle ist auf einem ähnlichen Level wie der Datenschutzbeauftragte. Also es ist, ich verstehe, was der ursprüngliche Sinn war. Ich finde aber im Alltag sind das häufig Institutionen oder irgendwie Gruppierungen, die dem Wandel eher im Weg stehen, als dass sie helfen. Das so vielleicht mal aus meiner kleinen beschränkten Sicht. Ich finde aber trotzdem einfach grundsätzlich die Situation, dass ein Elon Musk ein großes Werk aufmacht und dann halt die deutsche Mütze so krass spürt, das ist schon ein bisschen amüsant auch.
Ja, zumal ja Deutschland im internationalen Vergleich wirklich armselig mittlerweile unterwegs ist. Also ich meine, also wir haben auch so ein Selbstverständnis von uns.
Aber hallo.
Also auch so eine Arroganz und ich weiß gar nicht, woraus manche Leute das so. Ja, so ein Selbstbewusstsein, das jeglicher Basis entbehrt. Wir sind nicht mehr die wir mal waren. Wie kommt man denn darauf? Also wir sind nicht am Stand eines Entwicklungslandes, aber andere Länder, die ziehen halt einfach an uns vorbei und wir brüsten uns so mit, ja, soziale Gerechtigkeit, Betriebsräte, Gewerkschaften, das können wir gut. Ja, und Datenschützen können wir auch gut. Wir können auch gut streiken. Also im Grunde genommen sind wir wahnsinnig gut darin, das komplette Land lahmzulegen. Und wenn dann von außen einer mal kommt und sagt, komm, ich mache hier mal was, ich mache das ein bisschen nett hier, mal so ein bisschen internationalen Flair, dann fackeln wir das ab. Also wie doof kann man eigentlich sein?
Und das finde ich das Krasse, ne? Und wenn dann Leute sagen, ob das jetzt Elon Musk ist oder andere, ist ja völlig egal, boah, wir haben uns das jetzt hier eine Weile angeguckt, ne? Das funktioniert für uns so nicht mehr, ne? Wenn die dann gehen, dann werden die an den Marterpfahl gestellt, obwohl man sich ja vielleicht auch mal die Frage stellen sollte, wer hat denn für diese teils katastrophale Infrastruktur überhaupt Sorge zu tragen? Ne? Also ist es wirklich richtig, den Unternehmer an der Stelle die gesamte Verantwortung zu geben oder vielleicht auch mal zu überlegen, ob man etwas an der Bürokratie, der Infrastruktur ändert, sodass es für Unternehmer sich irgendwie attraktiver anfühlt, in diesem Land unternehmerisch tätig zu sein.
Ja, und nicht nur die ausländischen. Ne?
Nee,
sondern
gar nicht.
Halt eben, also aber das ist ja, wir hatten da ja schon drüber gesprochen, in Deutschland soll ja am besten jeder Beamter werden. Unternehmertum und Startup-Zeug finden wir irgendwie alles total eigenartig.
Ekelhaft.
Jetzt haben wir zumindest schon mal die digitale Signatur eingeführt. Wuhu. Ja, das ist ja wow, Verträge gelten jetzt auch, wenn man sie digital signiert. Wir sind schon einen ganzen Schritt weiter. Aber es ist ja, also wenn es nicht so traurig wäre, also man müsste eigentlich den ganzen Tag lachen. Und deswegen reden wir da jetzt auch so drüber. Ich meine, ich glaube, wir sind gerne Deutsche, wir sind, glaube ich, auch sehr dankbar, dass wir hier in diesem Land geboren werden durften. Aber so, wie es sich so gerade entwickelt, finde ich auch so bedenklich. Auch so ein Punkt, ne, ist so diese ganzen Gasterminals, die wir jetzt haben, ne, die der Habeck da hat in mühsamer Kleinarbeit hat hinzimmern lassen. Die sind jetzt einfach für den Sack, weil der Biden sagt, lieber Kollege, lieber Herr Habeck, weißt du, dieses Rumschippern von diesem Fracking-Gas, ja, über die 7 Weltmeere, das ist ökologisch irgendwie totaler Nonsens, ja, und das sagt er einem grünen Wirtschaftsminister. Das ist ja auch schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, ei, oh Mann, was tun wir denn hier, ja.
Man könnte jetzt sagen, ja, das sind ja nur so einzelne Sachen, aber die bilden ja so ein Bild, ne, und jedes Mal, wenn ich im Ausland bin, ich schäme mich teilweise richtig, weil die teilweise wird man darauf angesprochen, was ist denn bei euch los? Das war in Wien, als ich in Wien war, ich bin ja sehr häufig in Österreich, da wurde ich mehrmals, wenn ich mit Leuten ins Gespräch gekommen bin, darauf angesprochen, was denn bei uns im Land los sei. Also ich muss sagen, ich schäme mich dann. Also das Bild von Deutschland im Ausland, das ist wirklich auch kritisch. Und das hat nicht nur was damit zu tun. Ich habe nämlich gerade die Einmeldung bekommen, dass der Bubatz jetzt legal ist.
Der Bubatz?
Ja.
Hör mal. Mhm. Also, ich muss jetzt auch los.
Du musst noch den Shop da aufbereiten in der Innenstadt, hast du erzählt, ne? Du siehst dich da, ne?
Richtig, ich sehe mich da. Ich möchte gern Bubatz verkaufen. Ja, krass. Also, ist jetzt legal, dann, ich glaube, das kann ja nur gut sein für Deutschland.
Ich glaube auch. Also, ich glaube, der Kölner Neumarkt als Hauptzentrale von Leuten, die Drogen konsumieren, ich glaube, das wird jetzt ein richtig schöner Platz mit ganz vielen schönen Blumen und Kaffees.
Ich glaube, die würden Gras nicht mal als Droge bezeichnen.
Richtig.
Sondern nur irgendwie Inhalat. Naja, aber ist auch egal. Hast du das aber, um einmal noch die Diskussion abzuschließen zum Thema, was tun wir hier in Deutschland eigentlich, wenn ich im Ausland gefragt werde, also weiteres Ausland, Amerika oder irgendwie sowas, Südafrika.
Ja, da bin ich ja nicht.
Wo ich denn herkäme, dann sage ich lieber so nach dem Motto, ich bin stolze Europäerin, als direkt zu sagen, dass ich Deutsche bin. Ja, wirklich, weil es ist mir manchmal...
Du könntest auch noch in den Skandinaviern irgendwie so ein bisschen... Könntest du auch noch
Könnte
sein.
Könnte ich, ne? Ja. Also so ein Skandinavier, der nie rausgeht. So sehe ich, glaube ich, aus.
Ja.
Skandinavierin. Ja,
das teilen wir uns.
Entschuldige bitte. Nee, aber ich bin, ich tue mich immer sehr schwer damit, zu sagen, dass ich Deutsche bin, weil verschiedene Länder auch sehr spezielle Ansichten oder einfach eine Sicht auf dieses Land hier haben. Und ich bin, aber das bin ich wahrhaftig auch wirklich stolze Europäerin.
Aber weißt du, was mir da letztens eingefallen ist? Weil ich hatte genau den gleichen Gedanken, dass man das halt so ungern sagt. Und dann habe ich mich erinnert an die WM, die in unserem Land stattgefunden hat. Und ich muss sagen, das ist, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, das habe ich als eine so wunderschöne Zeit empfunden. Und nicht nur, weil wir so weit im Turnier kamen, sondern weil wir waren so stolz auf unser Land, ohne dass es so einen rechten Touch hatte.
Und wir hatten das schönste Motto.
Wir waren stolz, Deutsche zu sein.
Wir hatten das schönste Motto. Zu Gast bei Freunden. Und das Pascha hier in Köln, das riesengroße Laufhaus, hatte draufstehen auf der Fassade zu Gast bei Freundinnen. Und damit hatte ich die Welt im Döschen. Das war wirklich, also es war wirklich zu Gast bei Freunden und wir haben das alle, auch das Pascha, so gelebt.
Komplett. Jeder hat sich wohlgefühlt. Es gab keine komischen politischen oder nicht politischen Vorkommnisse. Das war einfach so eine wunderschöne Zeit. Und ich glaube, danach sehnt man sich ja eigentlich. Man sehnt sich ja genau nach diesem Gefühl, nämlich, dass man wieder stolz irgendwie auf das Land sein kann, aus dem man halt kommt, ohne dass es irgendwie direkt wieder so einen weirden Touch bekommt. Und danach würde ich mich eigentlich so sehnen, dass wir das irgendwie wieder hinkriegen, auch wenn ich ehrlich gesagt gerade nicht dran glaube.
Weißt du, Steffi, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Cool.
Das kriegen wir nicht mehr hin. Und in diesem Sinne wünschen wir euch mit ganz viel Optimismus noch einen schönen Tag. Ja, ihr wart zu Gast in unserem Podcast, zu Gast bei euren Freundinnen Viviane Wild und Stefanie Ferch, immer der Esel zuerst. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal haben.
Vielleicht auch mit besserer Laune. In dem Sinne.
Tschüss.